Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns ein Wort Gottes aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, die ersten 5 Verse. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen, dein Wort zu Lob und Dank. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder, Montagmorgen in der Frühstückspause. Meine Kollegen und ich treffen uns auf eine Tasse Kaffee und auf ein Butterbrot. Natürlich liegt die Tageszeitung auf dem Tisch. Es wird rege diskutiert über dies und das, besonders über die Fußballergebnisse des vergangenen Wochenendes. Wir sind eine lebhafte Runde und bewältigen alle Weltprobleme in einer Viertelstunde. Da fällt einem Kollegen eine Meldung über ein kirchliches Thema ins Auge. Er ist katholischer Christ. Und jetzt sagt er seine Meinung dazu, seine persönliche Meinung. Die lebhafte Runde, die lebhafte Unterhaltung bricht ab. Jeder guckt in seine Zeitung. Das Gespräch verebbt. Auch mein Versuch, das Gespräch auf dieses Thema zu lenken, scheitert. Glaube ist kein Thema. Darüber kann und will man nicht reden. Oder wie es Paulus im gerade verlesenen Gotteswort sagt, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Allenfalls wird über den sogenannten Protzbischof in Limburg gelästert oder über die ach so rückständige Moral der katholischen Kirche. Wie kommt es, dass man sich über Fußball und Politik die Köpfe heiß reden kann, aber beim Thema Glaube alles schweigt? Sicherlich haben auch Sie Ähnliches schon erlebt. Der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, Bischof Huber, sagte einmal, viele haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Viele haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Das ist einfach kein Thema mehr. Wie können wir als christliche Gemeinde auf diese Situation reagieren? Aus dem gerade verlesenen Wort aus der Heiligen Schrift lassen Sie mich 3 Antworten geben. Erstens, die Gemeinde setzt sich ein für das Wort Gottes. Der gerade geschilderte Traditionsabbruch ist Realität. Wir merken das sicherlich alle. Biblische Geschichten kennt man kaum noch. Der christliche Grundwasserspiegel sinkt. Und dabei ist es doch unsere Aufgabe als christliche Gemeinde, Glaubensinhalte weiterzugeben und zu vermitteln. Das Problem ist nur, Persönlicher Glaube ist nicht erlernbar. Da kommen wir an unsere Grenzen. Und deshalb sagt Paulus hier, liebe Brüder, betet für uns. Weil wir Glauben nicht wecken können, sind wir ganz auf Gott angewiesen. Betet, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde. Liebe Gemeinde, ist uns das eigentlich klar, dass wir hier gefordert sind? Wann habe ich zum letzten Mal für meine Gemeinde gebetet? Wann habe ich für die Konfirmandenarbeit der Gemeinde meine Hände gefaltet? Habe ich vor diesem Gottesdienst heute Morgen Gott um seinen Segen angerufen? Habe ich im Verlauf der vergangenen Woche gebetet, dass der Prediger oder die Prediger, die nun heute auf die Kanzel müssen, vom Geist Gottes die richtigen Gedanken bekommen, dass das Wort Gottes laufe und gepriesen werde? Könnte es sein, dass das Wort des Herrn nicht mehr läuft in unserem Land, weil wir das Beten verlernt haben? Die Gebetskreise in unserer Gemeinde sind klein. Oft fallen sie aus mangels Masse. Schade, denn Gott hat seinen Segen gebunden am Gebet der Gemeinde. Wie setzen wir uns also ein für das Wort Gottes? Dadurch, dass wir beten, dass Gott selbst durch sein heiliges Wort die Herzen der Menschen erreicht und sie zu ihm umkehren. Das können wir als Prediger nicht bewirken. So begabt der eine oder andere auch sein mag, ich schon mal gar nicht. Das ist allein Gottes Sache. Und darum dürfen und, ich sage das Wort ungern, müssen wir ihn bitten. Das Wort Gottes soll laufen und sich verbreitern. Und es läuft ja auch an vielen Stellen unserer Erde. Leider bei uns nicht mehr. Mir fiel ein Interview mit einem afrikanischen Bischof Mameo ins Auge. Dort wird er gefragt, warum denn die Kirche in Tansania, die lutherische Kirche in Tansania, eine lebendige und wachsende Kirche ist. Das sollte uns eigentlich aufmerksam machen. Er antwortet, ich zitiere, wir halten uns streng an die Anweisungen unseres Herrn Jesus Christus, der sagt, wir sollen in alle Welt gehen, lehren, taufen und seine Gebote halten. Menschen werden von uns besucht, evangelisiert und erreicht in Wort und Tat. Weiter dieser Bischof, als Hirtenjunge bei den Maasai, habe ich von Kindesbeinen an gelernt, dass der Hirte, so auch der Pastor und besonders der Bischof, seine Herde hüten und weiden muss. Unsere Herden müssen zusammengehalten und ernährt werden, leiblich und geistlich. Und jetzt kommt ein Satz, der mich nachdenklich gemacht hat. Dieser Bischof sagt, wenn die Nahrung stimmt, bleibt die Herde zusammen. Daher müssen wir auf die Reinheit der Lehre und der Verkündigung achten. Die lutherische Kirche in Tansania hatte 1963 500.000 Mitglieder. Nach 50 Jahren sind daraus 5,6 Millionen Christen geworden. Ich spreche nur von der lutherischen Kirche Tansanias. Eine Statistik der EKD im gleichen Zeitraum wage ich besser nicht zu veröffentlichen. Es kommt natürlich die weitere Frage, die sich ja natürlich jetzt geradezu aufdrängt. Wie kommt es? Warum sehen Sie, lieber Bischof, unsere Kirche schrumpfen und eure wachsen? Er nimmt dazu Klarstellung, auch das sollten wir hören. Es fehlt an solider biblischer Lehre. Allzu viele Theologen und Kirchenführer sind viel zu überzeugt von ihren eigenen theologischen Meinungen und Vorstellungen. Da, wo die Kirche wächst, gäbe es viel zu lernen. Es ist schade, dass Sie zu wenig auf die viel lebendigeren, ich zitiere wörtlich, und wachsenden Kirchen des Südens hören. Es wäre notwendig für Theologen und geistliche Leiter der westlichen Kirchen, das sind wir, ich zitiere weiter, vom Ross, vom hohen Ross theologischer Überlegenheit herabzusteigen und ihre inzwischen erwachsen gewordenen geistlichen Geschwister zu hören. Zitat Ende. Könnte es sein, dass dieser afrikanische Bischof seinen Finger in eine Wunde legt? Ich frage ja nur. Sicherlich ist die Antwort nicht so einfach. Stellen wir uns noch unter den Worten der Heiligen Schrift. Oder sind wir die Meister der Heiligen Schrift? Ich stelle fest, dort, wo die Autorität der Bibel in Zweifel gezogen wird, schrumpft Gemeinde. Wie können wir als Gemeinde auf den Traditionsabbruch reagieren? Erste Antwort, wir setzen uns ein für das Wort Gottes. Zweitens, wir leben von der Treue Gottes. Wer von uns ist nicht schon einmal angefochten worden durch die Erfahrung, dass der Glaube nicht jedermanns Ding ist? Wer von uns leidet nicht daran, dass unsere Gemeinden schrumpfen? Und auch wir als Stephanus-Gemeinde sehen das ja auch. Macht Ihnen das nicht Not, dass es auch bei uns bröckelt? Oder wer von uns leidet nicht daran, dass von Kanzeln und Kathedern oft gelehrt und verkündigt wird, was nicht mit der Heiligen Schrift übereinstimmt? Seitdem ich mitarbeite in der Kirche, leide ich an meiner Kirche. Das ist so. Zum Beispiel bin ich nicht einverstanden mit der sogenannten Orientierungshilfe zum Thema Ehe und Familie der EKD. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben oder Sie gar gelesen haben. Ich habe diese meine Meinung auch dem scheidenden Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider mitgeteilt. Was hält mich, was tröstet in dieser Anfechtung? Der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Davon, liebe Gemeinde, davon leben wir, so wie es Heiner gerade gesungen hat, bleibend ist seine Treue. Er ist nicht so wie wir. Wie oft vergesse ich ihn und stehe morgens auf und meine, ohne ihn meinen Alltag bewältigen zu können und fall auf die Nase. Das passiert garantiert. Aber dann darf ich jederzeit umkehren. Weil Gott ist treu. Er hat mir zugesagt und dir auch in deiner Taufe, ich stehe dir zur Verfügung, wann immer du mich brauchst. Auch wenn die Gemeinde kleiner wird, Gott ist treu. Paulus schreibt hier, er wird euch stärken. Wie stärkt er denn? Nun, das ist eigentlich klar für eine lutherische Gemeinde durch sein Wort und durch sein Sakrament. Ich darf jeden Tag neu mir eine kleine Wegzehrung aus seinem Wort einverleiben. Und ich darf jeden Sonntag zum Tisch des Herrn kommen, um eine neue Wegzehrung für den Weg, der vor mir liegt, bekommen. So kommen wir durch. Nicht Gott braucht unser Bibellesen. Wir müssen ihn nicht mehr befriedigen. Er ist versöhnt durch Jesus. Aber wir brauchen es. Unser Glaube muss gestärkt und ernährt werden. Sonst wird er flach. Gott ist treu. Wir haben alle die Bibel zu Hause. Er ist treu. Lass dich von ihm anhauchen. Wie reagieren wir auf den Traditionsabbruch? Wir leben als Gemeinde, das ist die zweite Antwort, von der Treue unseres Gottes. Und als drittes und letztes, die Gemeinde lebt im Aufblick auf Gott. Liebe Gemeinde, wollen wir uns nicht wieder neu auf sein Wort verlassen? Eigentlich müssten wir alle neben dem Gottesdienst noch einen Kreis von Christen haben, mit denen wir uns regelmäßig treffen, über der aufgeschlagenen Bibel. Ich mache Mut zu Bibelkreisen. Einüben ins Christsein ist in solchen kleinen Kreisen einfacher, effektiver. Da kann man gemeinsam reden, da kann man seine Fragen erläutern, da kann man gemeinsam beten, für sich beten lassen. Und damit bin ich ja beim Zweiten, was wir im Aufblick auf Gott neu entdecken sollten, das Gebet. Beten heißt mit Gott wirken. Gott schenke uns als Gemeinde wieder den Geist des Gebetes. Ich denke, wir würden Wunder sehen. Pfarrer Hägel, den ich mal kennengelernt habe, erzählte von seiner Gemeinde in Bobengrün, das ist da unten im Oberfränkischen, eine ganz kleine Dorfgemeinde. Jahrelang haben sich einige zusammengesessen und für die Belebung der Gemeindearbeit gebetet. Und Gott hat erhört. Die großen Pfingsttagungen des Sefirot Im im Bobengrün, vielleicht habt ihr davon gehört, um die 10.000 Leute kommen dort Pfingsten zusammen, sind so entstanden. Aus der Kirchengeschichte kann man lernen, da wo anhaltend gebetet wurde, kam es zu Aufbrüchen. Wolfram Kopfermann, ich habe dieses Interview erst kürzlich im Bibel-TV gesehen, der hat ja sich von der Kirche getrennt und eine Freikirche gegründet und ist dadurch ein bisschen ernüchtert worden, weil dadurch ist die Erweckung in Deutschland auch nicht ausgebrochen, sagte dort, er habe gelernt, geistliche Aufbrüche werden auf Knien herum beten. Natürlich kann Gott auch ohne unser Gebet handeln. Aber er will unser Gebet, damit wir dadurch lernen, ihn als unseren Gott ernst zu nehmen. Was hätten wir mehr nötig, als dass Gott uns in Deutschland noch einmal aufweckt? Und deshalb lassen wir uns doch einreihen in die Schar der treuen Beter für die weltweite Gemeinde Jesu. Besonders für die verfolgte Gemeinde, auch in diesem Moment. Für unsere Gemeinde. Für die Verkündiger, die sonntäglich hier das Wort Gottes auszulegen haben. Für das Presbyterium, also die Gemeindeleitung. Für die Konfirmanden, für die Jugendarbeit, für die Kinderarbeit, für die Chorarbeit. Für die alten und kranken Geschwister, für die Sterbenden, für die Einsamen und Verlassenen, für die politischen Krisenregionen unserer Erde. Wir kriegen das nun tagtäglich live und in Farbe im Fernsehen zu sehen. Es gäbe genug Grund zum Beten. Paulus hat große Zuversicht, dass seine Worte auf fruchtbaren Boden fallen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Ich kann und will ihr nichts gebieten. Wer bin ich denn? Aber ich möchte uns ermuntern, dass wir uns einsetzen für das Wort Gottes, dass wir entdecken, wir leben von der Treue Gottes, und dass wir dann leben im Aufblick auf Gott und seine versprochene Hilfe. Unser Herr segne uns dabei. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.